Vor einiger Zeit habe ich mir eine neue Brille gekauft. So gelegentlich muss das ja mal sein und mit der Zeit verändert sich da wieder was und da steht mal wieder was an. Ich wollte ganz klug sein. Den Kassenbon, die Brille hat was gekostet, den Kassenbon, den habe ich mir aufgehoben als Beleg. Man weiß ja nie, vielleicht brauchen wir es ja doch mal. Und als ich nach einiger Zeit mir den Kassenbon nochmal herausholte und mir anschauen wollte, war ich doch verdutzt. Die Rückseite, die war wunderbar geblieben. Bunt, farbig, das Firmenlogo, hier haben Sie Ihre Brille gekauft, wunderbar. Die Vorderseite, die Seite, also die für mich wichtig war, was die Brille nämlich gekostet hat, das kann man ja steuerlich unter Umständen auch absetzen, diese Seite, die war völlig verblasst. Da konnte man fast gar nichts mehr lesen. Danke für euer Mitgefühl und die klugen Sprüche, die da jetzt kommen. Ja, okay, habe ich mir auch gesagt. Aber der Kassenbon, der ist für mich sowas geworden wie so ein Bild für etwas anderes. Manches verblasst in meinen Erinnerungen. Kennst du das auch? Manches verblasst. Verblasst an Bedeutung im Leben. Okay, sagst du, das ist manchmal auch ganz gut, dass das so ist. Ich muss auch nicht alles an wieder alles erinnert werden. Aber manches möchte ich nun wirklich nicht vergessen. Da gibt es Geschehnisse, die möchte ich auf keinen Fall in der Erinnerung verblassen lassen. Das Verblasstsein so vergangener Ereignisse, das hat auch eine Parallele, mit der sich der Apostel Paulus auseinanderzusetzen hatte. Er war als Missionar nach Korinth gekommen. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten, es klappte nicht in Korinth mit dem, was er vorhatte, aber doch dann gründete sich doch eine Gemeinde. Und Gott hatte ihm in einer Vision, in einer Nacht mitteilen lassen, du, Paulus, ich habe ein großes Volk hier in dieser Stadt. Und Paulus blieb. Die Gemeinde wuchs. Und erst 2,5 Jahre später zog Paulus weiter. Aber das war nun auch schon eine lange Zeit her. Einige Jahre. Inzwischen hätte diese Gemeinde ein Jubiläums-Osterfest feiern können. Okay? Nicht 25, aber 20 Jahre waren schon vergangen seit dem ersten Osterfest. Damals hatte das jüdische, unter den Juden und dem römischen Welt, hatte das Osterereignis was in Bewegung gesetzt. Eine ganze Lawine von Gemeinden sind gegründet worden, besonders in Griechenland. Auch die Gemeinde in Korinth gehörte dazu. Aber irgendwie ging es wie mit dem Kassenbon. Das entscheidende Ereignis, das war verblasst inzwischen. Andere als die ursprüngliche, so wichtige Botschaft, die war deutlicher geworden. Die machte von sich reden. Ist ja auch schon eine lange Zeit, 20 Jahre. Und der Apostel Paulus, er reagiert darauf in seinem ersten Brief an diese Korinther. Und er nimmt dazu Stellung. Und das möchte ich uns einmal lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Das also ist unsere Botschaft, sagt Paulus. Gott hat Christus vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch behaupten, dass die Toten nicht auferstehen werden? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. Wir wären dann als falsche Zeugen für Gott entlarvt. Denn wir hätten gegen die Wahrheit bezeugt, dass er Christus vom Tod auferweckt hat, den er doch gar nicht auferweckt hat, wenn wirklich die Toten nicht auferweckt werden. Und wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist doch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus eben nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden. Und als der erste Auferweckte, wörtlich steht hier, als der Erstling der Auferweckten ist, erkläre das später, gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Durch einen Menschen kam der Tod, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam, darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt. Doch alles geschieht zu seiner Zeit und in seiner vorbestimmten Ordnung. Soweit Paulus im 1. Korintherbrief. Heute sind es nicht 20 Jahre seit dieser Auferstehung, sondern ungefähr 2000. 2000 Jahre von diesem ersten Osterfest leben wir entfernt, zeitlich entfernt. Und das Problem des Paulus, ich glaube, das ist heute nicht kleiner geworden. Ein Gedanke dazu, ein gewisses Dilemma, ein verblasster Glaube an die Auferstehung. Wie blass ist es heute geworden, dieser Glaube an die Auferstehung? Manchmal so blass, dass leider auch Kirchenleitende sich mit allen Künsten der Rhetorik um diese Tatsache herumschlängeln. Ei, was gibt es für Formulierungen, wenn es um die Auferstehung geht? Mein Theologiestudium, die war an diesem Punkt noch von Auseinandersetzung geprägt. Und nicht wenige der Professoren erklärten uns, Studenten, damals ganz brav, im Glauben geht es um das der Auferstehung und nicht um das Wie. Hört sich doch klasse an, ne? Richtig gekonnte Formulierung, um das der Auferstehung. Da steckt doch was drin. Aber fatal. Fatal ist das. Entzieht das doch dem Glauben den historischen Kern. Aber bis heute wird das leider oftmals im Landelauf auf und ab so süßlich auch gepredigt. Und langsam ist es in dem Bewusstsein der Bevölkerung eingeflossen, den Glauben von innen aufgeweicht. Wenn man die Kreuzigung schon nicht leugnen konnte, so wird doch zumindest die Auferstehung vergeistlicht. Als wäre es ein Geschehen, was nur religiös gestimmte Menschen mit einer gewissen Emotion einmal angeht, was sie denken könnten. Esoterik lässt grüßen. Dabei ist die Auferstehung Jesu Christi alles andere als etwas Vergeistlichtes. Das ist ein historisches Geschehen. Es ist der Grundstein einer neuen Zeit. Es hat längst die Umdeutung des Osterereignisses eingesetzt. Aus dem Jesus Christus, der uns aus der Verlorenheit durch die Sünde in den Auferstehungsglauben hineinreißt, ist der Jesus geworden, der für unsere Menschlichkeit ein Vorbild ist. Er zeigt uns, wie wir zwischenmenschlich gut miteinander leben können. Er gibt den Menschen Motivation zum Durchhalten, Kraft zum Widerstand, Trost in den unterschiedlichsten trostlosen Situationen. Das genügt doch, oder? Ist ja immerhin eine ganze Menge. Einen Jesus, der Vorbild ist. Ein Jesus, der Maßstab für soziales Handeln ist. Ist doch eine ganze Menge. Und dann die Kreuzigung. So schlimm sie auch ist, aber sie passt in diese Vorstellung. Aber auf eine Auferstehung, da könnte man dann doch verzichten. Die bringt doch keinen Mehrwert. Und genau an dem Punkt stört Paulus die Friedhofsruhe der Gemeinde. einer Gemeinde, die in die Jahre gekommen ist. Solch ein Glaube an Jesus Christus, sagt Paulus hier, der kann nicht retten. Hast du das verstanden? Solch ein Glaube, der kann nicht retten. Wenn wir das Ereignis, wenn wir das Evangelium, die gute Nachricht nicht festhalten, auch in der Form, so sagt Paulus, in der ich es euch bezeugt habe, dann seid ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Es nützt euch nichts. Es rettet nicht. Ich sage, seid die ärmsten, die verlorensten Menschen, die überhaupt da rumlaufen, in Korinth und ich ergänze, in Dillenburg und Umgebung da rumlaufen. Über eurem Glauben steht das Wort vergeblich. Lesen wir nochmal, was Paulus schreibt. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist da nicht von euch genommen. Und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, der ist verloren. Und Paulus spricht hier von der körperlichen Auferweckung Jesu Christi, kein vergeistlichtes Geschehen. Er spricht von dem Jesus, der nach seiner Auferstehung Brot und Fisch gegessen hat. Ein Geist kann das schlecht, ne? Das läuft irgendwie durch. Fluch der Karibik. Ja? Aber so war es bei Jesus nicht. Er ist 40 Tage mit seinen Jüngern umhergegangen. Er hat sie ihnen erzählt, erschienen, mit ihnen gegessen, geredet. Aber warum ist dann das historische Geschehen der Auferstehung, also die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi, warum ist sie so wichtig? Schließlich ist Karfreitag doch vorbei. Die Auferstehung ist so etwas wie das Siegel Gottes. Das Siegel Gottes des Vaters, mit dem er die Rechtmäßigkeit des Kreuzestodes seines Sohnes anerkennt. Und jeder, der das Siegel bezweifelt, der hat keine Gewähr mehr für den rechtmäßigen Inhalt einer Nachricht. Wenn du etwas Versiegeltes bekommst, gibt es ja nur noch ganz selten heutzutage, ja? Früher als Jugendlicher hatte ich das ein eigenes Siegel immer drauf gemacht. Und dann konnten andere, wenn ich einen Brief kriegte, denn besondere Leute konnten dann den Brief aufmachen, das Siegel war gebrochen. Die wussten, die das aufmachen, dabei ist nichts anderes reingekommen als das, was ich wollte. Aber wenn das Siegel gebrochen ist, dann kann jeder andere da was reinstecken. Ich habe keine Gewähr mehr dafür, dass der rechtmäßige Inhalt noch drin ist. Also jeder, der das Siegel Gottes bezweifelt, der hat keine Gewähr mehr für den rechtmäßigen Inhalt dieser Nachricht. Und das möchte Gott auf die Auferstehung übertragen haben. Und liebe Leute, da versteht er keinen Spaß. Jeder, der meint, Glauben an Jesus Christus von der historischen Geschehen der Auferstehung loskoppeln zu können, der macht was ohne Gott. Er verliert aber etwas. Und das mit Garantie. Er verliert die Zusage Gottes über sein Leben. Darf ich nochmals an den verblassten Kassenbon erinnern? Lasst uns doch in dieser Gemeinde dafür Sorge tragen, dass der Osterglaube an die wirkliche Auferstehung Jesu Christi, des Sohnes Gottes, nicht verblasst. Nicht in den Gottesdiensten, nicht in den Haus- und Bibelkreisen und auch nicht in unserem persönlichen Leben. Lasst uns Ostern feiern als ein Geschehen, an dem Jesus leibhaftig auferstanden ist. Gut, er hat einen anderen Körper gehabt als ich, jo. Aber es ist kein Geschehen, was sich Leute ausgedacht haben und an fromm weitergebracht haben, sondern es ist Tatsache. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ein zweiter Gedanke. Ich habe ihn übergeschrieben, gänzlich mit Gewehr Gottes. Also nicht Gewehr, ne? Als Kind musste ich das erste Mal gucken, wenn die Lottozahlen mit Gewehr kamen oder ohne Gewehr. Mit Gewehr. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden. Und als der erste Auferweckte, wörtlich der Erstling der Auferweckten, gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Paulus meint hier nicht, dass dieser Christus so der Erste war. Alle sind gelaufen und er ist als Erster angekommen. Alle waren tot und er ist als Erster da. Sozusagen die Goldmedaille hat er gekriegt. Gibt es noch einen zweiten und einen dritten? Nein. Er meint was anderes. Das Wort, das Paulus hier verwendet, das kommt aus der jüdischen Opfersprache. Es bezeichnet eigentlich so den ersten Teil einer Ernte. Den brachte man zum Tempel, um ihn Gott zu opfern. Und wenn jemand diese Erstlingsfrucht dann brachte, dann wusste jeder, dass da auf jeden Fall noch mehr war. Dass es eben eine Ernte gab. Wo ein Erstling ist, da ist auch eine Ernte, das ist untrennbar. Der Erstling ist so etwas wie der Anfang von dem Ganzen. Ich fand eine schöne Parallele, die wir heute vielleicht benutzen könnten. Stehmanns haben in dieser Woche nämlich auch ein kleines Baby bekommen. Wenn bei einer Geburt der Kopf des Babys schon rausgepresst ist, dann weiß die Hebamme, hinter dem Kopf kommt noch was. Ja? Das kann gar nicht anders sein. Und Jesus Christus ist der Kopf. Er ist der Erstling der Auferstehung. Und es geht gar nicht anders. Da kommt noch was hinterher. Wenn einer auferstanden ist, dann werden alle Christen auferstehen. Das ist doch logisch, sagt Paulus. Man kann gar nicht anders über Christus nachdenken und dabei die Christen vergessen. Das geht doch gar nicht. Wenn Christus, der Haupt, der Kopf, auferstanden ist, dann werden die Christen auch auferstehen. Wir werden als Christen in der Bibel immer wieder als Leib, als der Körper bezeichnet. Genau das passt da hinein, das gehört zusammen, untrennbar. Es werden alle Christen mitgerissen, wenn die flutschen mit daraus in der Auferstehung der Toten. Wenn der Kopf, dann auch der Körper. Das ist die Gewähr Gottes. Irrtum ausgeschlossen. Christus steht mit seinem Vater für die Einlösung dieser Zusage mit Haut und Haaren ein. Und das funktioniert genauso wie bei Adam, sagt Paulus. Adam heißt auf Deutsch Mensch. Adam war auch so etwas wie ein Erstling. Er hat dafür gesorgt, dass der Mensch sterblich ist. Er war der Erstling und jeder Mensch hängt seitdem damit dran. Er stirbt auch. Weil Mensch gestorben ist, sterben auch alle anderen. Aber weil Christus auferstanden ist, werden auch alle Christen zum ewigen Leben auferstehen. Und seit Christus auferstanden ist, ist nicht mehr das Entscheidende vor Gott, dass du Adams Sohn bist. Sondern es ist das Entscheidende, dass du Gottes Kind bist. Gottes Sohn bist. Dass du an Christus hängst. Dass du mit ihm verbunden bist. Er ist der Erstling, der schon auferstanden ist. Der Kopf ist schon durch. Und jeder, der an Christus hängt, der wird hinterhergerissen werden. Das ist sicher. Irrtum ausgeschlossen. Heute ist Ostern. Ist es gelungen, dir heute klarzumachen, dass Ostern nicht nur irgendein Tag im Kalenderjahr ist? Für die meisten, okay, ein Urlaubstag. Ist es gelungen, deutlich zu machen, dass Ostern viel, viel mehr ist? Ist es gelungen, dir klarzumachen, dass du eigentlich sinngemäß dir einen Edding zu Hause nehmen könntest und Ostern rot einkreisen könntest? Ein ganz besonderer Tag, nicht nur den Karfreitag, sondern Ostern. Ein Tag, an dem Gott sagt, Irrtum ausgeschlossen. Ein Tag, an dem Gott es dir sagt, Irrtum ausgeschlossen. Wir waren heute Morgen mit einer zugegebenen recht kleinen Gruppe. Es hätten durchaus noch 100 mehr sein könnten. Einer recht kleinen Gruppe sind wir heute Morgen einen Spaziergang gemacht. Es war angenehm warm, die Sonne scheint. Und oben am Punkt, am Köppel, haben wir uns zusammengestellt und ich habe die Ostergeschichte gelesen. Und wir haben ein Osterlied gesungen. Ich lese es uns dann noch einmal vor. Auferstanden aus des Grabes Nacht, Jesus hat uns helles Licht gebracht. Freude bricht durch alle Dunkelheit, Jesus lebt in Ewigkeit. Und wir werden mit ihm leben, in der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Diese Woche habe ich meine Schwiegermutter beerdigt. Sie wollte heim. Warum? Weil sie was von dieser Osterfreude war. Christus ist auferstanden und sie flutscht hinterher. Sie gehört dazu. Was kann ihr Besseres passieren? Weißt du darum? Heißt Ostern für dich, das ist die Befreiung für mich? Christus steht dafür ein. Gott, der Vater, hat sein Siegel darauf gesetzt und dein Siegel zählt für mein Leben, für dein Leben. Wenn du darum weißt, dann hast du die Chance, in diese Osterfreude wahrzunehmen, aufzunehmen, sie als deine Freude zu nehmen. Und wo du noch davor stehst, weißt du, da lade ich dich ein, was hindert es bei diesem schönen Wetter? Der Sonnenstrahl erinnert an diese Wärme Gottes. Symbol vielleicht dafür, nimm's. Aber dass eben Christus so in dein Leben hineinkommt, dass es in dir fest wird, ja, er ist für meine Schuld gestorben und er ist auferstanden. Gott hat das anerkannt, meine Schuld ist vergeben. Ich wünsche dir das auch, dass es in diesem Sinne Ostern wird in deinem Leben. So richtig Ostern. Der Herr ist auferstanden. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, du bist wahrhaftig auferstanden, sagen wir, und wir meinen es so. Und hilf unserem Herzen, dass es auch so meint. Keine Gedankenspielerei irgendwelcher frommen, abgehobenen Leute, nein. Es ist Gottes, des Vaters Siegel auf dein Leben. Er hat dich auferweckt. Das Geschehen am Kreuz ist rechtsgültig. Und wir freuen uns darüber, dass der Tod dich nicht halten konnte und dass damit auch unsere Schuld wir nicht mehr bei uns behalten müssen, sondern dir geben können und du sie aufnimmst und in dir die Schuld auch vergeben ist. Dass wir leben dürfen mit dir heute und in aller Zukunft. Bis dann mal in der Herrlichkeit bei dir. Amen.